Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Herzlich willkommen bei Hörenswert, deinem Gesundheitspodcast. Heute zum Thema Rheuma. Ja, im Volksmund glaubt man, dass Rheuma eher bei älteren Menschen auftritt. Neueste Studien zeigen aber, dass vor allem auch viele jüngere Menschen davon betroffen sind. Und deswegen widmen wir diese Folge heute dieser Volkskrankheit. Und dazu begrüße ich jetzt herzlich bei mir Dr. Harald Leiß. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie.
Vielen Dank, freue mich heute hier zu sein.
Herr Dr. Leiß, viele denken ja eben bei Rheuma an eine Krankheit, die eben ältere Menschen betrifft. Es geht um Gelenkschmerzen, aber Rheuma ist ein Begriff, der vielschichtiger ist und wo ganz viel dahinter steckt. Könnten Sie uns da mal aufklären, was Rheuma in Wirklichkeit ist?
So ist es. Und ich glaube, Rheuma ist ein ganz großer Begriff. Wir sprechen bei rheumatologischen Erkrankungen im Prinzip von Erkrankungen, die den gesamten Körper, das muskuloskeletale System, das bedeutet Muskulatur, Knochen, Sehnen, das Skelettsystem betreffen kann. Ganz, ganz groß gefasst bedeutet das, es geht um alles, was auf gut Deutsch sagt, wehtut. Das kann eine Entzündung sein, das kann eine Abnutzung sein, also von der sogenannten Arthritis, der Entzündung, bis hin zur Arthrose und vielen Zwischenabläufen, die einfach von der Arthritis zur Arthrose dann ablaufen, kann da sehr, sehr viel mit dabei sein. Wir wissen, wir Menschen werden in der Regel nicht jünger. Das heißt, die Arthrose ist etwas, das kommt irgendwann einmal in unser aller Leben. Aber ich glaube, das Wichtige und das, worauf man wirklich hinweisen muss, ist, dass es eben nicht nur die Arthrose des Alters ist, sondern dass sehr wohl auch viele, viele jüngere Menschen betroffen sind. Mhm. Also der Volksmund, der sagt, Rheuma haben nur Alte, das ist wirklich ein, auf gut Deutsch gesagt, Blödsinn. Es geht hier um Junge, es geht hier um teilweise Kinder, die von diesen mitunter schweren Erkrankungen, schweren Systemerkrankungen, die wirklich Muskeln, Sehnen, Gelenke, aber auch innere Organe bis hin zum Gehirn, also alles betreffen kann, was mitunter lebensbedrohlich sein kann. Und deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, das Thema aufzugreifen, darüber zu sprechen, Awareness zu schaffen.
Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, unter Rheuma versteht man eben nicht nur Entzündungen der Gelenke, ja, man nimmt ja oft quasi die Hände dafür her, sondern Rheuma steht für Entzündungen, die im ganzen Körper stattfinden können und sogar können. Organe ja. befallen ja. können.
Mhm. Eine der Hauptmanifestationen, also das bedeutet, einer der Hauptsymptome, die unsere Patienten mehr oder weniger eint, ist der Gelenkschmerz. Mhm. Diese sogenannten muskuloskeletalen Manifestationen betreffen einen Großteil der rheumatischen Erkrankungen, also circa 95% verlaufen mit Schmerzen, die sich am Bewegungsapparat äußern. Je schwerer die Erkrankung dann wirklich ist, und es gibt ganz, ganz viele verschiedene rheumatische Erkrankungen, also wenn man das zählt, kommt man auf knapp 200 verschiedene Krankheitsbilder, geht es auch darum, dass einfach innere Organe mit betroffen sein können oder auch ursächlich betroffen sind. Und das ist natürlich etwas, wo man sehr genau schauen muss und auch rasch handeln muss, weil es da natürlich dann wirklich darum geht, die Organe vor dem Organverlust, dem Organversagen zu bewahren.
Mhm. Sie haben es gerade erwähnt, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Rheuma, knapp 200 haben Sie gerade gesagt. So ist es, ja. Worin unterscheiden sich denn jetzt diese Formen von Rheuma?
Wir müssen die Hauptunterscheidung machen zwischen Gelenksabnutzung und Gelenksentzündung. Das ist, glaube ich, die allergrößte Gruppe, die man mal primär voneinander unterscheidet. Aber im weiteren Verlauf haben wir in Österreich rund 290.000 Patienten mit entzündlichen Gelenksrheumatismus. Mhm. Wenn man das runterbricht und circa sagt, in Österreich leben 9 Millionen Menschen, hat jeder 30. entzündliches Gelenksrheuma. Und ich glaube, auf alle im Einzelnen einzugehen, ist jetzt ein bisschen deplatziert. Aber wir haben 4 rheumatische Erkrankungen, die häufig vorkommen, die relativ da in dem Bereich wichtig sind und die auch eine autoimmunologische Systemerkrankung darstellen. Das heißt, das sind Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen. Da geht es um Autoantikörper. Da geht es wirklich darum, dass mit dem Immunsystem per se etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Dazu gehören einerseits der Klassiker, die sogenannte rheumatoide Arthritis. Das ist eine Erkrankung, die mit Altersgipfeln auftritt. Die tritt natürlich auch bei älteren Patienten auf, aber auch bei jüngeren Patienten auf. Hier geht es vor allem darum, dass das Erkrankungen sind bei diesen Menschen, die sich klassischerweise äußern mit kleinen Gelenken, die betroffen sind, klassischerweise die Hände, die Füße. Aber es kann jedes Gelenk des Körpers geschwollen, druckschmerzhaft, wehtun. Es kann de facto hier der ganze Körper betroffen sein. Mhm. In Zahlen ausgedrückt, wir rechnen mit circa 100.000 Patienten in Österreich.
Also rund ein Drittel
von dieser Gruppe, von den häufigsten, ist hier betroffen. Ja. Der zweite große Faktor ist die sogenannte Schuppenflechtearthritis, also die Psoriasisarthritis. Mhm. Das sind Patienten, die haben entweder per se eine Hauterkrankung, die Schuppenflechte, die Psoriasis, oder auch primär die Gelenksentzündungen, die dazu passen. Mhm. Wir wissen, ungefähr 30% der Patienten mit Schuppenflechte entwickeln im Laufe ihres Lebens eine entzündliche Gelenkerkrankung, also eine Psoriasisarthritis.
Da muss ich kurz zwischenhaken. Das bedeutet, dass die Krankheit von der Oberfläche dann hinunterwandert in die Gelenke? Kann man sich das so vorstellen?
Ich gehe einen Schritt weiter. Die Schuppenflechte ist keine oberflächliche Erkrankung. Die Schuppenflechte ist eine Autoimmunerkrankung, eine Systemerkrankung. Ganz allgemein gefasst, Patienten, die nur eine Schuppenflechte, nur unter Anführungszeichen gesagt haben, haben abgesehen von diesem Stigmata, da gibt es ja leider die Geschichten, dass Leute ihr Leben lang niemals im Freibad waren, sich niemals hinausgetraut haben etc., weil sie einfach sehr, sehr darunter leiden. Das ist nicht nur die Haut, die auf wienerisch gesagt schier ausschaut, sondern das ist eine entzündliche Erkrankung. Wir wissen heutzutage, diese Patienten haben unbehandelt mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle, mehr Krebserkrankungen, also sehr, sehr viele sogenannte Komorbiditäten, die im Laufe der Zeit auftreten. Deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, es ist nicht nur die Schuppenflechte. Mhm. Man muss sogar davor warnen, zu sagen, Achtung, es geht nicht nur darum, dass jetzt die Haut da einen Makel hat, es geht darum, dass das eine wirkliche Systemerkrankung ist.
Verstehe. Und die weiteren beiden?
Die zwei weiteren sind auf der einen Seite der entzündliche Rückenschmerz, die sogenannte axiale Spondylarthritis. Das hat man früher Morbus Bechterew genannt. Sehr, sehr viele Erkrankungen in der Medizin, in der Rheumatologie haben historische Namensgeber. Es geht darum, dass diese Erkrankung aber ausgeht, axial bedeutet die Körperachse und die Körperachse damit ist gemeint die Wirbelsäule. Und die Spondyloarthritis bedeutet eine Entzündung in den Wirbelkörpern, in den Wirbelkörpergelenken. Mhm. Das ist der Ursprung dieser Erkrankung, aber auch hier können diverse Gelenke, meistens größere Gelenke, das heißt die Hüfte, das Knie, das Sprunggelenk hier mit betroffen sein. Der Ausgangspunkt ist der Rücken und der Rückenschmerz, der entzündlich ist. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, hier gleich dazu zu sagen, die Hauptunterscheidung entzündlicher Rückenschmerz, das ist der in der Regel junge, unter 45-jährige Mann, der morgens aufwacht, der sich nicht rühren kann, wo ich in meinem Alltag sehr, sehr oft höre, ich fühle mich beim Aufwachen wie ein 90-Jähriger und der mit der Bewegung eine Besserung, eine Linderung seiner Symptome verspürt. Ja. Im Gegensatz dazu, der Bandscheibenvorfall ist etwas, der während der Bewegung eine Schmerzzunahme erfährt. Mhm,
und das da wollte ist ich Sie nämlich gerade fragen.
Das ist eines der Hauptunterscheidungskriterien in dem Bereich.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und die vierte
die
Unterscheidung?
Vierte ist einerseits das autoimmunologische, das sogenannte Sjögren-Syndrom. Das ist keine reine Gelenkerkrankung, das ist eine sogenannte Bindegewebsautoimmunerkrankung. Eine Kollagenose nennt sich das. Hier geht es darum, dass vor allem flüssigkeitsproduzierende Drüsen betroffen sind, aber auch Gelenke. Wenn ich flüssigkeitsproduzierende Drüsen meine, spreche ich von Speicheldrüsen, spreche ich von Tränendrüsen, spreche ich von der Bauchspeicheldrüse, wo Leute im Laufe ihres Lebens durch diese chronische Entzündung, die in diesen Drüsen sitzt, einfach das Problem haben, dass die Funktion dieser Drüsen nicht mehr funktioniert. Auf gut Deutsch, sie haben keinen Speichel mehr, sie haben keine Tränenflüssigkeit mehr und damit natürlich einen massiven Leidensdruck. Von diesen vier, einer der Klassiker, den der Rheumatologe aber nicht häufig sieht, weil das in der Regel im positiven Sinne vom Hausarzt erkannt und richtig behandelt wird, ist die Gicht. Ich gehe ins Schweizer Haus, esse dort zwei Stelzen, trinke 7 Krügerl und am nächsten Tag wache ich auf und klassischerweise ist mein Großzehengrundgelenk, dort wo es im Körper am kältesten ist, dick, geschwollen und es tut mir sogar die Zehe weh. Ich kann nicht einmal mehr die Decke drauf liegen haben.
Ja.
Also wenn ich beim Hausarzt bin und dort eine Woche lang mich ins Wartezimmer setze, kann ich davon ausgehen, dass mehr oder weniger jeden Tag einer vorbeikommt. Am linken Fuß hat er einen Schuh und am rechten nur mit den Schlapfen. Das ist der Gichtpatient des Tages. Es kommt auf gut Deutsch gesagt sehr, sehr häufig vor.
Lassen Sie uns einmal jetzt bei der ersten Form, die ja die meisten betrifft, bleiben und dann gehen wir die anderen auch durch, weil ich denke, dass die Diagnose ja immer sehr unterschiedlich sein wird. Also ich kann mir vorstellen, dass man eben die mit der Schuppenflechte verbundene rheumatische Erkrankung anders feststellen wird, als die, die im Rücken ist. Wie laufen denn jetzt die Diagnosen ab?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist in der Rheumatologie, den Patienten zu fragen, zu sprechen, sich die Zeit zu nehmen. Das ist auch das Hauptkriterium, das gleichzeitig die Hauptkritik darstellt. Wir haben im heutigen medizinischen System immer weniger Zeit. Und das führt leider dazu, dass rheumatische Erkrankungen sehr, sehr oft viel zu spät erkannt werden. Wenn man sich anschaut, die durchschnittliche Zeit vom Symptombeginn bis zur wirklichen Diagnostik und dann dem Therapiebeginn, da vergehen teilweise Jahre, Jahrzehnte. Mhm. Und das bedeutet, da gehen Gelenke kaputt. Und das ist etwas ganz, ganz wichtig. Deswegen, wir müssen da aufschreien und lauter werden und sagen, wir brauchen da in dem Bereich etwas. Aber die Hauptunterscheidung ist einmal die Frage, erstens, wie geht's Ihnen in der Nacht? Wie geht's Ihnen beim Aufwachen? Ist dieses Problem ein Problem, wo Sie sagen, ja, ich habe mir vor 6 Wochen den Ellbogen angehaut, jetzt tut mir der Ellbogen immer noch weh? Oder ist das ein Problem, wo Sie sagen, nein, ich habe mir nicht angehaut und mir tun plötzlich beide Hände weh? Es hat begonnen mit dem Ellbogen auf der rechten Seite, jetzt ist plötzlich der linke mit betroffen. Also ist das irgendwas, was mir selber komisch vorkommt, was nicht ganz dazu passt? Mhm. Und klassischerweise die Morgensteifigkeit. Also Morgensteifigkeit bedeutet, dass Patienten hier aufwachen und das betroffene Gelenk, das können die Hände, die Füße, was auch immer sein und sagen, ich kann das nicht bewegen, ich kann keine Faust machen. Es dauert teilweise nicht wenige Minuten Anlaufschmerz, sondern es dauert halbe Stunde, Stunde, teilweise, wenn das schlimm ausgeprägt ist, den ganzen Tag, wo es nicht möglich ist, sich adäquat zu bewegen, eine Faust zu machen, zu greifen, solche Sachen. Und da wird man einfach bei gewissen Fragestellungen hellhörig. Wie geht's Ihnen, wenn Sie in der Nacht aufs Klo gehen, etc.? Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die einfach mitspielen, um hier zu erfahren, was ist da eigentlich im Hintergrund los. Der zweite Punkt ist natürlich die Untersuchung des Patienten, wo man sagt, wie schaut das aus? Ist dieses Gelenk geschwollen? Das heißt, fühlt sich das an, im Vergleich ein bisschen wie eine kleine, prall gefüllte Wasserbombe? Oder ist das ein Gelenk, das eher hart und steif ist? Also ist das eher eine Arthrose, das verdickt ist, das verknöchert ist? Mhm. Auch andere Erscheinungsmerkmale, die man einfach bei der körperlichen Untersuchung dann bemerkt und feststellt und auch einfach sieht, kommt eine Schwellung des Beines beispielsweise, jetzt sind wir wieder beim älteren Patienten, aber auch da ist das eine Wassereinlagerung, ist das ein sogenanntes Ödem oder ist das eine wirkliche Gelenkschwellung, die dann das Sprunggelenk, das Kniegelenk, die Füße betreffen kann. Darüber hinaus natürlich ganz, ganz wichtig eine vernünftige Laboruntersuchung. Das heißt, ich muss im Blut schauen, finde ich Merkmale für diese Erkrankungen.
Welche könnten das sein?
Primär und das Wichtigste, und das ist auch das, was man immer screenen kann und sich in jedem Standardlaber anschauen kann, habe ich Entzündung im Blut.
Mhm, also das ist dieser GHP-Wert, oder?
Der CRP-Wert.
CRP, ja.
Und der Blutsenkungswert. Das sind zwei Werte, die mir allgemein sagen, ist da irgendwas, was falsch läuft. Die Krux an der Sache ist, es gibt rheumatische Erkrankungen, die treten ohne CRP auf, die treten ohne Blutsenkung auf, die sehe ich im Blut nicht und dann wird es schwierig. Weil dann bekomme ich als Patient gesagt, bitte das nicht ein, pass ein bisschen auf dich auf, schonst dich halt mehr, mach Physiotherapie. Und das sage ich aber dann zu Patienten, die eine Gelenkentzündung haben, das heißt, die eben nicht davon profitieren, sondern wo ich die ganze Situation noch viel, viel schlimmer mache. Jeder kann sich vorstellen, wenn der Ellbogen dick geschwollen ist und dann kommt jemand her und sagt, du musst dich aber jetzt schon bewegen, dann wird es ganz, ganz schwer. Mhm. Und das ist einfach ganz, ganz schwierig an dem Bereich und deswegen, es reicht ja das Blut nicht, obwohl es sehr, sehr wichtig ist, weil eben neben den Entzündungszeichen auch sehr, sehr viele Antikörper existieren, wo ich sagen kann, ich kann viele Erkrankungen mittels Antikörperdiagnostik erkennen. Mhm. Bildlich gesprochen, ein Auto mit Stern drauf wird wahrscheinlich ein Mercedes sein. Das ist im positiven Sinne recht einfach, aber nicht immer möglich. Mhm. Es gibt bei der klassischen Erkrankung den Rheumafaktor, den CCP-Antikörper. Das sind typische immunologische Antikörper, die ich bei diesen Erkrankungen erkenne. Es gibt eine Vielzahl weiterer Antikörper, die teilweise erkannt werden, teilweise nicht erkannt werden. Auch hier wird es dann wieder problematisch. Wie gut ist die Auswertung? Wie gut ist das Testverfahren, das ich verwende? Mhm. Wo wird das Ganze ausgewertet? Also es wird dann mitunter doch relativ kompliziert. Aber die Hauptunterscheidung von den immunologischen antikörperbildenden Erkrankungen sind die sogenannten seronegativen. Das heißt, ich finde im Blut Serum eben keine Antikörper. Und dann muss ich mich auf andere Faktoren mehr konzentrieren. Mhm. Dazu gehört dann zum Beispiel eine Röntgenaufnahme, eine MRT-Untersuchung. Sehe ich entzündliche Veränderungen, die im Knochen schon passiert sind? Mhm. Sehe ich im MRT eventuell sogenannte Knochenmarkendeme, also Entzündungen, die im Knochen auftreten, ein blauer Fleck des Knochens? Mhm. Sehe ich hier einfach Hinweise, dass diese Erkrankung vorliegt?
Da würde ich gern ein bisschen tiefer gehen, weil wenn ich mir jetzt den Knochen vorstelle, ja, dann ist das für mich etwas unter Anführungsstrichen lebloses. Also ich weiß schon, dass sich Knochen immer wieder auch erneuern und so weiter, aber dennoch ist es etwas für mich Steifes. Wenn Sie jetzt sagen, der Knochen ist entzündet, ich kann mir vorstellen, dass eine Sehne entzündet ist, aber wie kann sich ein Knochen entzünden?
Also rein grundsätzlich, es kann sich jeder Knochen entzünden, aber wir haben im Prinzip jedes Gelenk von einer sogenannten Gelenkshaut umgeben, die sogenannte Synovia. Wenn in dieser Gelenkshaut plötzlich nicht nur die Gelenksflüssigkeit herumschwimmt, die unter Anführungszeichen unser Gleitmittel für das Gelenk ist, dann hat jedes Gelenk noch einen Knorpel und das Ganze flutscht unser Leben lang ganz recht gut herum, so wie es das tun soll, bis halt vielleicht eine Altersarthrose eintritt und das tut irgendwann mal bei Belastung weh, weil dann habe ich nicht mehr das Reiben Knorpel auf Knorpel, sondern habe ich irgendwann mal das Reiben Knochen auf Knochen. Da kann sich jeder vorstellen, das tut furchtbar weh. Mhm. Aber wenn ich dann plötzlich in diesem Gelenk Entzündungszellen drinnen habe, das heißt, wenn mein Immunsystem plötzlich sich denkt, na hoppala, da ist ja etwas, das ich bekämpfen muss, da ist ein Antikörper da und plötzlich die Immunaktivität, die ich eigentlich richten sollte gegen Viren, gegen Bakterien, gegen irgendwas, was von außen kommt, wenn sich das plötzlich gegen den eigenen Körper dreht und dann diese Entzündungsfaktoren ins Gelenk einwandern, dann beginnen diese Entzündung dort über Wochen, Jahre, Jahrzehnte hinweg sich dort auszubreiten, sich auf gut gesagt einzunisten und das Gelenk kaputt zu machen. Mhm. Das heißt, es kommt zu sogenannten Erosionen, Usuren. Das sind Knochen- und Knorpeldefekte, die mal langsam, mal schnell das Gelenk schlussendlich zerstören. Mhm. Und das erkennen wir leider, wenn es zu spät ist, am Röntgenbild. Mhm. Und das wollen wir heute früh genug am MRT-Bild erkennen, weil das MRT zeigt uns die akute Entzündung. Ja. Die kann ich behandeln. Am Knochen sehe ich leider das, was passiert
ist. Was ist nur den Schaden? Ja.
Den Schaden, der aufgetreten ist. Und das ist auch etwas, also diese Woche erst. Ich habe diese Woche leider eine Patientin gesehen. Da war ein Röntgenbild 2020, wo man sagt, oh, da ist im Großen alles in Ordnung. Man sieht das Rheuma ein bisschen, aber es ist alles so, dass man das noch hinbekommt. Mhm. Dann kommen verschiedenste Faktoren dazu. Covid, zu wenig Zeit in der Behandlung, sicherlich auch bis zu einem gewissen Maß die fehlende Eigenverantwortung, zu sagen, ich hake da noch einmal nach und gehe dort noch einmal hin. So oder so, 5 Jahre später ist von den Handgelenksknochen, wo wir nicht nur einen haben, sondern viele haben, nichts mehr übrig, weil die Entzündung diese Knochen völlig zerstört hat und aufgefressen hat. Und das ist halt leider etwas, da sprechen wir dann über eine schwerstgradige Behinderung, weil es natürlich ein Zustand ist, der nicht nur die Hände betrifft, sondern den gesamten Körper betrifft. Mhm. Und das ist etwas, das mich in der heutigen Zeit traurig macht, weil wir es mit einer vernünftigen Therapie verhindern können. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Bedeutet das jetzt, dass Rheuma sich ausbreiten kann?
Ja.
Mhm. Das heißt, es bleibt nicht nur bei der Hand oder beim Zeh, sondern es ist quasi diese Entzündung nimmt immer mehr.
Die den ganzen Körper de facto betreffen kann. Also es beginnt natürlich nie mit, ich wache auf und alle Gelenke sind dick. Ja. Aber je länger man zuwartet, desto mehr wird's. Mhm. Und da gibt's einfach auch wirklich die Empfehlungen zu sagen, hit hard and early. Also wir müssen schauen, dass wir unsere Therapien frühzeitig ansetzen. Mhm. Je früher wir mit der Therapie beginnen, desto weniger A geht kaputt, desto weniger breitet sich das Ganze aus und desto höher sind die Chancen, dass der Patient auch langfristig wieder in einen Zustand kommt, wo es ihm gut geht.
Ja, das bedeutet jetzt aber, heilbar ist es nicht. Oder ich kann nur schauen, dass ich so einen möglichst langen Zustand, einen guten Zustand konserviere,
das
oder?
Das ist eine schwierige Frage. Weil Nummer eins, wir haben bei schwersten Autoimmunsymptomen, wo man wirklich sagt, da haben die Standardtherapien nicht funktioniert, keine Chance mehr gehabt. Da sprechen wir von sehr, sehr seltenen Erkrankungen. Aber wo es wirklich darum um Leben und Tod geht, haben wir einen Therapieansatz, der in den letzten Jahren sich etabliert hat, wo es in den Studiendaten jetzt darum geht, dass gezeigt wird, dass Patienten 2 Jahre, teilweise 3 Jahre ohne Medikament symptomfrei leben. Das Ganze ist eine Therapie, die höchst komplex ist, sehr, sehr viel Geld kostet, nicht überall verfügbar ist. Das ist Zukunftsmusik. Das ist aber ein erster Ansatz der Heilung. Wir sprechen hier von einem Studienprotokoll noch. Also das ist noch nicht das, was wir im klinischen Alltag wirklich erleben können und dürfen. Aber es ist eine positive Zukunftsvorstellung. Das Ziel heute ist die sogenannte Remission. Was bedeutet Remission? Wir wollen, dass die Erkrankung schlafen geht. Mhm. Wir wollen erreichen, dass Menschen trotz ihrer Erkrankung und von mir aus, ich habe dann eine Diagnose stehen, aber trotz meiner Erkrankung ein normales Leben leben können. Das beginnt bei, ich kann alles machen, was ich mir vorstelle. Das geht über Frauen, die schwanger werden, stillen können, Kinder bekommen können. Das geht zu einem Leben, wo es auch für ältere Patienten darum geht, ja, du darfst älter werden, ja, du darfst Gelenkschmerzen haben, weil dein Knie kaputt geht, weil du jetzt 7 Stunden wandern warst. Aber du kannst wandern gehen und bist nicht mehr daran gehindert. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige.
Ja, genau, das zu sehen. Wie schaut jetzt eine Therapie aus? Also eine Therapie in der Jetztzeit?
Es gibt mittlerweile zum Glück sehr, sehr viele Therapiemöglichkeiten. Ich glaube, wir hatten bis vor 25 Jahren leider in der Rheumatologie ein bisschen dieses Bild, dass es darum gegangen ist, es gab wenige Medikamente, die waren zum Teil nicht verträglich, schlecht verträglich. Es gab Cortison mit einer tollen Wirkung bis heute, aber einer Latte an Nebenwirkungen, wo wir einfach vorsichtig sein müssen. Ja, ich verwende Cortison bis heute, weil ich auch bei einem Patienten mit akuten Problemen kommt, sage, okay, wir müssen da jetzt reagieren, wir müssen was tun, wir müssen handeln. Aber auch mit der ganz klipp und klaren Kommunikation, aber danach, oder nicht danach, sondern auch parallel dazu, starten wir die Therapie, die du eigentlich brauchst, die dir gut tut, die wirkt, wo es dann darum geht, dir gut zu helfen.
Ganz kurz als Erklärung, Cortison wird deswegen als quasi die Wunderwaffe Penicillin.
Als Entzündungshemmer.
Genau, also ja, einfach weil es
als breiter, ja, Penicillinartiger, aber es ist kein Antibiotikum. Eben, ja,
aber ich habe
ganz,
gesagt,
aber ja, im Prinzip so, wir machen das Breitbandantibiotikum, wir machen die Breitbandentzündungshemmung, wir verwenden das Cortison. Der große Vorteil oder warum ich es auch immer noch verwende, ist teilweise auch die Differenzierung. Möchte ich von einem Patienten wissen, wo es nicht immer ganz klar ist, ist sein Hauptproblem die Abnutzung, die Degeneration oder ist es die Entzündung? Weil wir wissen alle, das Schmerzmittel hilft immer ganz gut. Ja. Das berühmte Pakemet oder wie sie nicht alle heißen, das hilft für alles recht gut. Das macht ein bisschen Schmerz weg, das macht ein bisschen Entzündung weg. Das macht aber auch ganz viel Magen, Niere und Leber weg. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem dauerhaften und chronischen Einsatz von Schmerzmedikamenten. Und gerade darum geht es einfach da zu schauen, hilft dem kurzfristigen Cortison, heißt, werden seine Symptome besser, hat er damit entzündliche Beschwerden und bedeutet das auch für mich, einen zusätzlichen diagnostischen Hinweis zu bekommen, zu sagen, ja, ich glaube, du profitierst von einer dauerhaften rheumatologischen Therapie.
Und wie würde die jetzt in weiterer Folge aussehen? Also als erstes quasi die, unter Anführungszeichen, der Notarzt, ja, das Cortison, ja, und dann?
Das hängt natürlich von der Erkrankung ab. Wir wissen, dass es bestimmte Medikamente gibt, die helfen ganz toll bei der Rheumatoidenarthritis, die helfen weniger beim chronisch entzündlichen Rückenschmerz. Wiederum andere, die helfen bei der Schuppenflechtearthritis. Also man kann es nicht über einen Kamm scheren. Aber relativ allgemein ausgedrückt, wir haben sogenannte DMARDs, das sind krankheitsmodifizierende rheumatische Medikamente, die wir da einsetzen, sogenannte Basistherapien. Auf diesen Basistherapien, wenn die gut wirken, danke, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, du kommst zurecht, perfekt. Soll es da Probleme geben mit Verträglichkeit, mit Nichtwirksamkeit etc., gibt es auch modernere Therapieansätze, die Rheumatologie in den letzten 25 Jahren massivst verändert hat. Das war genau der Punkt, wo wir jetzt sagen können, wir haben sogenannte Biologikatherapien, mittlerweile auch schon darüber hinaus folgend sogenannte Januskinase-Blocker. Das sind sehr, sehr moderne Therapieansätze, wo es wirklich darum geht, dass wir ganz, ganz gezielt Entzündungsbotenstoffe, die bei rheumatischen Erkrankungen natürlich eine große Rolle spielen, im Einzelnen isoliert blockieren können.
Aber das beginnt im Hirn?
Das beginnt nicht im Hirn, sondern das ist immunologisch vom Immunsystem ausgehend, bedeutet durch eine chronische Entzündung und um eine Entzündung allgemein im Körper zu produzieren, um dieses CRP, um diese Blutsenkung einmal mehr oder weniger auszubilden, braucht es Enzyme, braucht es Botenstoffe,
ja, die quasi
im Körper,
von der Entzündung die Information,
die Entzündung überhaupt machen.
Ja, ja.
Die führen dazu, dass unser Immunsystem sagt, aha, da ist ein Virus, da ist ein Bakterium, du bist blöd. Da setzt sich irgendein Teilchen vom Immunsystem draus und sagt, naja, stopp, da brauche ich jetzt aber Nachschub. Und mit diesem Nachschub beginnen die dann auszusehen und sagen, bitte Botenstoffe, schnell, schnell raus, weil ich brauche, dass die anderen auch daherkommen und dieses Bakterium, dieses Virus bekämpfen. Autoimmunität, da fehlt mir zwar das Bakterium und das Virus, aber mein Immunsystem macht dasselbe. Das sagt, hey, ich habe da irgendwas gefunden und ich hole schnell die anderen mit den Botenstoffen daher, dass die mir helfen. Und diese Botenstoffe werden dann zu viel produziert. Da gibt es ein paar berühmte Botenstoffe, die heißen TNF-Alpha und Interleukin 17 und Interleukin 23 und ich weiß nicht wie. Und diese Botenstoffe kann ich blockieren. Ich kann diesen Botenstoffen einen Antikörper draufsetzen. Ich kann diesen Botenstoffen ein Kapperl aufsetzen. Damit können die nicht mehr in die nächste Zelle andocken und damit verlieren sie ihre Funktion. Das bedeutet, die Entzündung wird blockiert. Das hat den großen Vorteil, dass die Entzündung, wenn sie blockiert ist, nicht mehr stattfindet. Die Entzündung geht zurück, die Gelenke werden besser, die Gelenkschwellung wird besser. Der Patient hat im Optimalfall keine Beschwerden mehr.
Jetzt möchte ich auf was zu sprechen kommen, das ich im Internet gelesen habe, nämlich dass 30% des Rheuma genetisch bedingt sind und die Ernährung aber eine viel größere Rolle spielt. Stimmen Sie dem zu?
Nein. Warum nicht? Erstens, es ist, glaube ich, viel zu breit definiert. Es gibt eine Erkrankung wie die Gicht, wo ich sage, das ist zu 97% Ernährung. Mhm. Da gibt es auch natürlich schwerste genetische Veränderungen, die sehr, sehr selten sind etc. Aber ja, im Prinzip die Gicht ist ein klassisches Problem, wo jemand sich nicht richtig ernährt, zu wenig Bewegung macht, zu wenig trinkt etc., wo das definitiv stimmt und wo ich dem auch zustimme. Dann gibt es andere Erkrankungen, wo wirklich junge, gesunde Sportler daherkommen, die sich perfekt ernähren und trotzdem eine Autoimmunerkrankung entwickeln. Man muss ehrlicherweise sagen, wir wissen bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das sind die Gene, das ist das meist weibliche Geschlecht, das ist die Historie per se in der Familie, das ist die Exposition, also dass wenn man irgendwelchen Giftstoffen ausgesetzt ist, Feinstaubbelastung ist da eine ganz große Rolle. Ich glaube, wenn man den Hollywood-Film mit der Julia Roberts, Erin Brockovich gesehen hat, wo sie eine Sekretärin spielt, die in irgendwelchen Chemiekraftwerken Wasserproben sammelt. Und da gibt es am Anfang diese Szenen, wo sie bei den Bewohnern an die Tür klopft und keiner macht die auf und dann machen die doch die Tür auf und dann sind die alle irgendwie krank. Aber im Film erfährt man nicht, was da genau los ist. Diese Patienten hatten alle entweder Blutkrebserkrankungen und oder Rheumaerkrankungen, also immunologische Erkrankungen. Das heißt, wir haben hier sehr wohl exogene Faktoren, die da mitspielen. Rauchen ist eine ganz große Rolle. Also wir wissen, es gibt verschiedenste Faktoren, die da mitspielen. Die Ernährung ist wichtig und ich möchte das auch hier nicht kleinreden. Die spielt eine große Rolle und wenn ich allgemein hergehe und sage, ich möchte möglichst lange leben, statistisch betrachtet lebt am längsten der Pescetarier, also der fischessende Vegetarier. Aber zu sagen, ich kann meine rheumatische Erkrankung durch besonders tolle Ernährung unter Kontrolle halten und mich damit unter Anführungszeichen heilen, das ist ein bisschen zu weit gegriffen und ich glaube, das diskreditiert alle Patienten, die auf sich schauen, die das Pech haben, dass sie einen genetischen Faktor haben, dass sie Antikörper ausbilden etc. Die bemühen sich, die schauen auf sich und die haben trotzdem keine Chance mit der Ernährung.
Na, ich denke, dass dieser Ansatz ja darauf abzielt, dass man Lebensmittel, die Entzündungen fördern, wo man sagt, okay, rotes Fleisch, Alkohol, Weißmehl, dass man sagt, dass man diese Faktoren oder diesen Faktor reduziert, um dem Körper nicht noch zusätzlich, ich sage mal, Benzin ins Feuer zu gießen.
Ja. Absolut, also dem widerspreche ich sicherlich nicht. Aber es geht einfach so um diesen Punkt, ich möchte ein Auto, das möglichst schnell fährt. Ich werde wahrscheinlich nicht beim Seitenspiegel anfangen, sondern ich brauche einen Motor, der mal gut läuft. Mhm. Was ich dazu tue an Bewegung, an gesunder Ernährung, an ich achte auf mein Gewicht, ich achte auf meine allgemeine Gesundheit. Selbstverständlich sind das Faktoren, die da absolut mitspielen. Aber man darf dem Patienten auf der einen Seite nicht den Vorwurf machen, na hallo, du ernährst dich schlecht, deswegen hast du Rheuma. Das gilt, wie gesagt, für den Gichtpatienten, aber sonst für die wenigsten. Mhm. Und andererseits darf man auch nicht diese Hoffnung machen, jetzt ernähren sie sich einmal gescheit und dann wird das schon wieder. Da geht leider auch zu viel Zeit verloren. Mhm. Und das ist dann genau der Punkt, wo man sagt, na jetzt ernähren sie sich einmal ein Jahr gesund, dann ist das ein Jahr, wo Gelenke kaputt gehen. Und wenn das Gelenk kaputt ist, ist es irreversibel kaputt. Ja. Dann kann ich ja über Gelenksprothesen sprechen und über Operationen sprechen, aber ich kann das Gelenk nicht mit Medikamenten wieder heil machen.
Mhm. Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Information, weil man wirklich auf ganz viele auch Bücher von nicht Ärzten, aber von sich selbst sogenannten auch Experten Ärzten. Stoßt, die oder ich gestoßen bin, die eben sagen, nein, und die Ernährung ist so ein großer Faktor und eben über 70% ließe sich über die Ernährung steuern und man sei unter Anführungsstrichen auch selbst schuld, wenn man Rheuma hat. Also das kommt zumindest, das so durch.
Das wird sehr, sehr viel verkauft. Mhm. Gesunde Ernährung macht einen Sinn, aber was mich persönlich am allermeisten daran stört, ist, dass es sehr, sehr oft heruntergebrochen wird auf, du hast Tomaten gegessen, das ist ganz schlecht.
Ja, habe ich gelesen.
Und das ist, wie kannst du überhaupt, also es ist für mich definitiv der Fall, dass Patienten, die eine rheumatische Erkrankung haben, sehr, sehr oft wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Mhm. Was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht gut? Aber sie über einen Kamm zu scheren und an einem bestimmten Lebensmittel festzumachen, das ist einfach falsch.
Sie haben es vorher angesprochen, ein gesunder Lebensstil, gerade auch wenn man eine rheumatische Erkrankung bereits hat. Welche Rolle spielt da Bewegung? Kann ich, also weil jetzt in meiner Logik ist es so, mir tut was weh, dann will ich es eigentlich nicht bewegen.
So ist es, ja.
Was ist da der richtige Zugang?
Was ich sehr, sehr oft gefragt werde, ist immer so, wenn das gerade alles aktiv ist und alle Gelenke sind geschwollen und wir sind sozusagen am Höhepunkt der Problematik, wie lange muss ich die Therapie nehmen und kann ich nicht einmal auf Kur fahren? Mhm. Ja, oder Physiotherapie machen? Und man muss da ein bisschen anders denken, weil wenn ich dieselben Leute dann unter einer funktionierenden Therapie ein Jahr später sehe und frage, na, hören wir jetzt mit der Therapie auf wieder, dann sagt keiner, ja, ich höre wieder auf, weil die wissen alle mitsamt, wie es geht, wenn ich die Therapie nicht nehme und wie es geht, wenn ich sie nehme. Und das Zweite ist, dass diejenigen, die dann aus welchen Gründen auch immer auf die Kur oder zur Physiotherapie fahren bzw. gehen und dort aktiv mittun wollen, das sind dann diejenigen, die abbrechen müssen, weil die Erkrankung einfach aktiv ist und weil dann von dir 3 Wochen am Stück verlangt wird, turne, beweg dich, mach was, sei aktiv, komm, setz dich doch aufs Rad, mach doch die und die Hantelübung, das funktioniert nicht. Es funktioniert dann wieder, wenn du eine funktionierende Therapie hast, also dieser bildliche Vergleich, ein Knie, das kurz davor ist, operiert zu werden, weil es eine so eine schlimme Arthrose hat, dass ich irgendwann einmal eine Prothese brauche, da werde ich dem Patienten nicht sagen, na jetzt fass nur mal auf Kur, bevor du operieren gehst, sondern die Rehabilitation beginnt dann, wenn das Gelenk ausgewechselt ist, wenn es wieder gut geht. Und das ist im Rheumatischen dasselbe mit dem großen Benefit. Ich will es nicht so weit kommen lassen, dass das Gelenk kaputt geht.
Ja, jetzt möchte ich abschließend noch mit Ihnen quasi die meisten oder häufigsten Missverständnisse, die zum Thema Rheuma kursieren, noch einmal kurz sprechen. Wir werden uns hier unter Anführungsstrichen vielleicht auch kurz wiederholen, was wir schon besprochen haben. Aber mir ist es ganz wichtig, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einmal die wichtigsten Fakten mitnehmen. Und würde Sie deswegen um eine ganz kurze knackige Antwort bitten. Ja? Also ich werfe Ihnen immer quasi seinen Satz hin und Sie schießen ihn mir direkt zurück. Die Antwort, Rheuma betrifft nur ältere Menschen.
Nein, Rheuma betrifft Kinder, Jugendliche, auch Ältere, aber Rheuma betrifft alle.
Rheuma, das ist nur ein bisschen Gelenkschmerzen, ein bisschen, es tut mir was weh.
Rheuma ist fulminanter Schmerz, der Leute in ihrer Lebensqualität massivst beeinflusst, das die Leute wirklich unbehandelt zur Verzweiflung in die Behinderung treibt.
Man kann eh nichts machen, das gehört zum Älterwerden dazu.
Sehr, sehr viele Arten von Rheuma sind heutzutage sehr gut behandelbar. Bei der Arthrose, da muss ich leider ein bisschen ausholen jetzt, stehen wir leider immer noch im Dunkeln, weil die Degeneration unserer Gelenke nicht nur damit zu tun hat, dass jemand den ganzen Tag Gepresslufthammert hat und der andere hat von mir nur eine Häkelnadel gehalten und hat dann schwerste Arthrosen. Da stehen wir wissenschaftlich leider noch sehr, sehr im Dunkeln. Da gibt's Ansätze, die hoffentlich bald kommen, aber da muss ganz, ganz viel weitergehen. Wir werden älter, aber die Entzündung kann ich kontrollieren.
Oft hört man, das bildest du dir nur ein, das ist psychosomatisch.
Das ist eins der größten Probleme, das wir in der Rheumatologie haben. Awareness, Kampagnen, Aufmerksamkeit.
Nur wenn es weh tut, ist es wirklich schlimm.
Der Schmerz ist ein wichtiges Symptom. Ja, es gibt Faktoren und es gibt vor allem die schweren Autoimmunerkrankungen, wo teilweise das Gelenk gar nicht so im Vordergrund steht, wo unter Anführungszeichen wirklich da große Probleme, auch lebensbedrohliche Probleme da sind, wo der Schmerz gar nicht das Hauptproblem ist. Das ist dann wirklich eine Krankheit. Ich meine, ja, die Leute spüren das, die fühlen sich krank, da fühlt sich keiner wohl. Aber es rein auf den Schmerz zu reduzieren, wäre auch falsch.
Und abschließend, Rheuma und Arthrose, wie Sie gerade gesagt haben, ist das Gleiche.
Rheuma ist Gelenkentzündung. Wir sind in den letzten 25 Jahren sehr gut darin geworden, Gelenksentzündung zu behandeln. Ich hoffe, dass die Arthrose, die Gelenksabnutzung, dem bald folgt.
Und abschließend wirklich noch einmal so ein Appell und etwas Positives. Was raten Sie Menschen, die jetzt, nachdem sie uns gehört, gesehen haben, sich denken, das könnte mich betreffen?
Ich denke, es ist ganz wichtig, auf sich selber zu hören. Was passiert mit mir, mit meinem Körper, insbesondere nachts und insbesondere beim Aufwachen. Es ist nicht normal, dass mir in der Früh was wehtut. Und da die Hauptunterscheidung, das ist ein bisschen jetzt das Widersprüchliche, alles, was nach dem Aufstehen und ich gehe mich 3 Schritte ein und es ist wieder gut weg ist, ist in der Regel die Abnutzung. Alles, was über das hinausgeht und länger andauernd ist und wo man vielleicht das Gefühl hat, na hoppala, da ist ja was ganz dick geschwollen, da muss ich hellhörig werden, da muss ich reagieren und da muss ich was tun.
Und ganz zum Abschluss noch, weil Rheuma bedeutet nicht das Ende des Lebens oder so das Ende der Welt. Also ich denke, dass wir hier noch einmal sagen,
Rheuma ist gut behandelbar. Ich bringe immer sehr, sehr gerne die Beispiel der Promis. Warum? Ja. Weil man da sieht, hey hoppala, das sind ja diese unangefochtenen Stars, denen nichts irgendwas anhaben kann. Die Serena Williams beste Tennisspielerin der Welt, hat ein sogenanntes Sjögren-Syndrom, ja, hat damit Spitzensport betrieben. Mhm. Der Sänger von den Imagine Dragons hat die axiale Spondylarthritis und ist damit auf Tour und gibt seine Konzerte. Die Caroline Wozniacki, auch die ehemalige Nummer 1 im Damentennis, hat rheumatoide Arthritis. Das sind alles Fälle. Selina Gomez hat systemischen Lupus. Also das sind alles Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, die sehr wohl wissen, was das ist, die natürlich das haben und das spüren. Und ich glaube, es wäre unfair, einem Rheumatiker zu sagen, na, jetzt hast du Medikamente, es ist ja eh alles okay, und du spürst das nie wieder. Aber es geht einfach um Lebensqualitätsverbesserung, die massivst möglich ist, wo ich sage, es ist möglich, ein normales Leben zu leben. Und wenn ich genug trainiere, dann auch eine Olympiamedaille zu gewinnen.
Herr Dr. Leif, das sind positive Aussichten. Dankeschön. Ja, ich sage danke an Dr. Leif für die vielen Fakten und vor allem auch fürs Aufräumen so mancher Vorstellungen, die in unseren Köpfen zum Thema Rheuma herrscht. Wenn du dich näher informieren möchtest oder vielleicht auch ein unkompliziertes Screening deiner Wirbelsäule machen lassen willst, dann komm am 5. Juni beim Nachbarschaftstag der inneren Stadt Wien am Hof vorbei. Im Health-Mobil der ÖGGK, also das ist dieses mobile Gesundheitszentrum, da kannst du das ganz ohne Terminvereinbarung machen im Rahmen der Aktion Aktiv gegen Rheuma und Schmerz. Und dazu, die Details findest du natürlich in den Shownotes. Und für alle, die keine Zeit haben oder die diesen Podcast gerne später hören, haben wir auch weiterführende Infos in den Shownotes zusammengestellt. Ja, in der nächsten Folge von Hörenswert, da befassen wir uns mit unseren Beinen und wir konzentrieren uns dabei besonders auf die Venen, wie wir Krampfadern und Besenreißer den Kampf ansagen und wie sie überhaupt entstehen, das erfährst du in der Folge am 27. Juni. Das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten findest du auf der Homepage unter www.oeggk.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Kommentiere und like unseren Podcast, da freuen wir uns besonders. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute, viel Gesundheit.